Hava Mesimi, Money Kondo. Wie du heute deine Finanzen aufräumst und morgen freier lebst. Gelesen von Elmar Bürger und Elias Emke.
Reicht ein Girokonto für alles? Wann brauche ich eine private Rentenvorsorge? Wie sinnvoll ist es, in Aktien zu investieren? Wenn es um das Thema Finanzen geht, tun sich viele Fragen auf. Das liegt auch daran, dass die Schule diesen Wissensbereich völlig ausklammert und auch zu Hause wird meist kaum darüber gesprochen. Oder weißt du, worin genau der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF liegt? Nein. Höchste Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. In unseren Blinks erklären wir grundlegende Begriffe rund um das Thema Finanzen und geben dir Tipps, wie du hier Ordnung schaffst. Vom Sparen bis zum Investieren beleuchten wir, was wirklich wichtig ist und wo die Risiken liegen. Dabei steht eine Frage im Mittelpunkt. Welche Finanzstrategien ermöglichen dir ein sorgenfreies Leben, jetzt und im Alter? Hava Mesimi gibt Antworten und hat dafür die berühmte Aufräummethode von Marie Kondo auf das Thema Finanzen übertragen. Ihre einfachen Erläuterungen richten sich vor allem an junge Menschen, die sich noch nicht an das Thema herangewagt haben oder glauben, dass Dinge wie Altersvorsorge erst in ferner Zukunft relevant werden. Dabei gilt, je früher du dich um deine Finanzen kümmerst, desto besser.
Blink Nummer 1. Über Geld spricht man nicht. Sollte man aber.
Wann hast du zuletzt mit jemandem offen über deine Finanzen gesprochen? Lange her? Oder sogar noch nie? So geht es vielen Menschen, denn über Geld spricht man nicht. Das gebietet der Anstand, jedenfalls wenn man dem Volksmund Glauben schenkt. Aber woher kommt diese Auffassung eigentlich? Warum das Geldthema als uncool gilt, lässt sich an einem einfachen Beispiel illustrieren. Stell dir vor, du eröffnest deinem Freundeskreis, dass du am Wochenende nicht mit feiern gehen kannst, weil dein Budget das nicht erlaubt. Fühlt sich irgendwie peinlich an, oder? Das liegt an der sozialen Scham, die eng mit dem Thema Geld verbunden ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. So glauben wir zum Beispiel, dass finanziell erfolgreiche Menschen aus einem wohlhabenden Elternhaus stammen. Personen mit wenig Geld assoziieren wir hingegen mit einer eher bescheidenen sozialen Herkunft. Diese pauschalen Vorurteile führen dazu, dass über Geld lieber geschwiegen wird, anstatt sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Wohlhabenden halten sich aus Scham über ihre Privilegien bedeckt und diejenigen mit weniger Geld, weil sie fürchten, als Versager dazustehen. Auch der Schulunterricht fördert nicht gerade einen offenen Umgang mit dem Thema. Denn mal ehrlich, wie viel hast du in der Schule über Steuererklärungen, Zinspolitik oder Vermögensbildung erfahren? Eben. Die Plattform Weltsparen veröffentlichte 2019 eine Studie, in der die Hälfte der Teilnehmenden die deutsche Bildung in Sachen Finanzen mit den Noten 4 bis 6 bewertete. Das ist echt schade, weil Geld ganz einfach ziemlich nützlich ist. Schauen wir uns dazu eine Befragung des Finanzdienstleisters Deloitte an, der die beiden jüngsten Generationen, nämlich die Millennials und die sogenannte Generation Z, zu ihren Lebenszielen interviewt hat. Die vier meistgenannten waren Reisen, ein hohes Gehalt, ein Eigenheim und ein positiver gesellschaftlicher Beitrag. Zumindest bei den ersten dreien spielt Geld eine wesentliche Rolle. Und auch um etwas Gutes für andere zu tun, etwa in Form von Spenden, ist Geld durchaus nützlich. Genau so solltest du deine Finanzen betrachten, als Mittel zum Zweck.
Halten wir fest? Geld regiert zwar die Welt, aber darüber zu sprechen ist verpönt. Auch in der Schule lernen wir kaum etwas über Finanzen. Dabei ist Geld nichts Verwerfliches, sondern einfach ein Mittel zum Zweck.
Stell dir vor, was mit einem kleinen Vermögen alles möglich wäre. Also, machen wir uns auf den Weg.
Blink Nummer 2. Den Geist des Sparschweins wiederbeleben.
Hattest du als Kind auch ein Sparschwein zu Hause, in das Oma und Opa bei jedem Besuch eine Münze geworfen haben? Durch die digitale Entwicklung ist das Ansparen von Bargeld mittlerweile ziemlich aus der Mode geraten. Überhaupt gilt Sparen nicht gerade als sexy. Doch wer seine Finanzen auf Vordermann bringen will, kommt um diesen Punkt nicht herum. Deshalb folgt nun eine kleine Anleitung. Die Grundvoraussetzung fürs Sparen ist ein genauer Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Führe dazu am besten über einige Monate ein Haushaltsbuch. Deine Einnahmen sind alles, was auf deinem Konto eingeht, also zum Beispiel dein Gehalt. Die Ausgaben unterteilst du in Fixkosten wie Miete, Handyrechnung, Abos und alles, was sonst noch regelmäßig anfällt. Und dann gibt es die variablen Kosten, zu denen etwa Geld für Shopping oder auch Café- und Restaurantbesuche gehört. Die Methode hat zwei Vorteile. Zum einen erkennst du schnell Sparpotenziale und zum anderen weißt du genau, wie viel Geld dir nach Abzug deiner Fixkosten monatlich zur Verfügung steht. Und diesen Betrag kannst du wunderbar in Budgets einteilen. Richte dir beispielsweise ein Feierbudget ein. 100 Euro pro Monat, um mit Freunden auszugehen. Ein anderer Topf könnte zum Sparen für den nächsten Laptop dienen und ein weiterer für die Altersvorsorge. Zwei Dinge sind dabei wichtig. Erstens, nie zu knapp budgetieren. Und zweitens, an die eigenen Vorgaben halten. Am einfachsten ist das mit einem Drei-Konten-Modell. Das erste Konto ist das Basiskonto für deine Einnahmen und deine monatlichen Fixkosten. Von diesem Konto überweist du am besten per Dauerauftrag deine Budgets auf ein variables Konto und auf ein Sparkonto. Letzteres ist sozusagen dein Sparschwein. Du erinnerst dich sicherlich, dass das immer bei dir zu Hause stand, oder? Genau das ist nämlich der Trick beim Drei-Konten-Modell. Eine Giro- oder Kreditkarte hast du nur für das variable Konto dabei. So gerätst du unterwegs nicht in Versuchung, Geld vom Basiskonto abzuheben oder gar dein Sparkonto zu plündern.
Fassen wir noch einmal zusammen. Sparen gelingt am besten, wenn du dir dein Geld in Budgets für verschiedene Zwecke einteilst, die du mithilfe des Drei-Konten-Modells verwaltest.
Na? Bist du schon eifrig dabei, im Kopf deine Budgets zu überschlagen? Eins solltest du dabei nicht vergessen. Kalkuliere unbedingt das Absichern persönlicher Risiken mit ein.
Blink Nummer 3. Sicher durchs Leben und gut versorgt ins Alter.
Haftpflicht, Fahrrad, Auto, Pflegezusatz, Zahnzusatz, Unfall, Hunde, Lebens- und Haushaltsversicherung. Wer soll denn da noch durchblicken? Heutzutage kann man sich gegen so gut wie alles versichern. Doch was ist wirklich sinnvoll? Fangen wir mit der simpelsten Form der Absicherung an, dem Notgroschen. Damit ist Geld gemeint, das du für unvorhergesehene Ereignisse beiseite legst, etwa wenn deine Waschmaschine kaputt geht oder dein Laptop plötzlich streikt. Für solche Eventualitäten solltest du mindestens 3 Nettogehälter zurücklegen. Damit dein Notgroschen aber nicht dafür draufgeht, für Schäden aufzukommen, die du versehentlich angerichtet hast, brauchst du eine Haftpflichtversicherung. Die ist ein absolutes Muss. Sie greift sowohl bei Sach- als auch Personenschäden. Verursachst du zum Beispiel einen Unfall mit deinem Fahrrad, bei dem jemand schwer verletzt wird, dann müsstest du ohne Haftpflichtversicherung für sämtliche Kosten aufkommen, von der Krankenhausrechnung bis zum Arbeitsausfall. Das kann im schlimmsten Fall sogar in die Millionen gehen. Apropos Arbeitsausfall. Leider passiert es immer wieder, dass Menschen wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr arbeiten können. Für diesen Fall gibt es zwar eine staatliche Erwerbsminderungsrente, die fällt aber deutlich geringer aus als das ursprüngliche Gehalt. Deshalb ist es sinnvoll, zusätzlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Und wo wir schon beim Thema Rente sind, auch hier solltest du dich nicht allein auf den Staat verlassen. In Deutschland beruht das Rentensystem auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das heißt, dass alle aktuellen gesetzlichen Beiträge an die Rentnerinnen und Rentner verteilt werden. Weil die Bevölkerungszahlen aber schrumpfen und alte Menschen immer länger leben, wird die gesetzliche Rente zukünftig immer geringer ausfallen. Eine zusätzliche Altersvorsorge ist daher wichtig. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das dir vertraglich eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, dann nimm sie in Anspruch. Dann zahlt dein Arbeitgeber nämlich Beiträge für dich, die dir später eine Zusatzrente einbringen. Es gibt auch andere Modelle, bei denen du selbst Beiträge zahlst und dafür Steuervorteile erhältst. Besprich das am besten mit deiner Chefin. Eine weitere Vorsorgemöglichkeit ist die sogenannte Riester-Rente. Sie lohnt sich vor allem für Geringverdienende und Menschen mit Kindern. Denn die eigenen Beiträge werden vom Staat bezuschusst. 175 Euro gibt es pro Jahr und 300 Euro zusätzlich für jedes Kind.
Was lernen wir? Risiken lassen sich im Leben nicht vermeiden, aber wir können uns dagegen absichern. Mit einer Haftpflichtversicherung, einer Berufsunfähigkeitsversicherung sowie einer Zusatzrente.
Eine Möglichkeit der Altersvorsorge sind übrigens auch Aktien. Doch ist das nicht sehr riskant?
Blink Nummer 4. Warum 10.000 Euro nicht gleich 10.000 Euro sind?
Kennst du den Film Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio? Der spielt darin einen Börsianer, der es mit allerlei Tricks zu gigantischem Reichtum bringt. Seine Machenschaften sind nur leider gesetzeswidrig, weshalb er, Vorsicht, Spoiler-Alarm, am Ende im Gefängnis landet. Beim Thema Aktien denken viele an Geschichten wie diese. Doch die Realität sieht in der Regel anders aus. Tatsächlich lässt sich mit Aktien und anderen Anlagen gutes Geld verdienen, und zwar vollkommen legal. Aber warum solltest du überhaupt investieren? Holen wir noch einmal das gute alte Sparschwein hervor. Sagen wir, du hast 10.000 Euro angespart. Aufgrund der jährlichen Inflation von durchschnittlich 2% kannst du dir dafür von Jahr zu Jahr weniger kaufen. Inflation bedeutet nämlich ganz einfach, dass alles teurer wird. Dein Geld verliert also an Kaufkraft. In 10 Jahren entsprechen heutige 10.000 Euro deshalb nur noch einem Wert von knapp 8.200 Euro. Früher gab es Zinsen auf Sparbücher oder Tagesgeldkonten, wodurch sich das Geld jährlich vermehrte. Die Inflation wurde ausgeglichen oder sogar übertroffen, so dass es sich lohnte, Geld einfach bei der Bank liegen zu lassen. Inzwischen gibt es aber kaum noch Zinsen und das wird Fachleuten zufolge auf absehbare Zeit auch so bleiben. Deshalb lohnen sich Investitionen, zum Beispiel in Form von Anleihen. Die werden von Unternehmen oder Staaten ausgegeben und sind im Grunde Kredite. Kaufst du Anleihen, erhältst du das Recht auf eine Rückzahlung, und zwar plus Zinsen. Die sind höher, je größer das Risiko eines Zahlungsausfalls ist. Die Rückzahlfähigkeit der Anleihenherausgeber, sogenannte Emittenten, werden dabei von Ratingagenturen eingeschätzt. Deutschland gilt beispielsweise als finanziell sehr vertrauenswürdig, weshalb eine Staatsanleihe von 2019 über 10 Jahre nur 0,25% einbringt. Argentinien, das seit dem Jahr 1827 bereits 8-mal pleite ging, hat dagegen 2017 eine 100-jährige Anleihe angeboten, deren Zins bei knapp über 7% lag. So wie Anleihen bergen auch Aktien unterschiedliche Risiken. Mit ihnen erwirbst du Anteile an einem Unternehmen. Dabei orientiert sich der Wert einer Aktie an Angebot und Nachfrage. Je mehr Menschen Aktien von einem Unternehmen kaufen wollen, desto wertvoller werden diese. Dein Geld vermehrt oder vermindert sich also mit dem Wert deiner Aktien.
Im Klartext heißt das: Aufgrund der Inflation und ausbleibender Zinsen verliert Angespartes auf dem Konto langfristig an Wert. Deshalb können Investitionen in Anleihen oder Aktien eine lohnende Alternative sein.
Aber was bestimmt eigentlich die Nachfrage am Aktienmarkt? Und mit welcher Strategie investiert man am cleversten?
Blink Nummer 5. Lieber ein bunter Strauß Aktien statt einzelner Blüten.
Anfang 2021 schickte Elon Musk einen Tweet ab. I kinda love Etsy. Zu Deutsch, irgendwie liebe ich Etsy. Auf der Online-Plattform können Menschen selbstgemachte Dinge verkaufen. Dass Musk das liebenswürdig findet, ist eigentlich keine nennenswerte Sensation. Doch der Tweet hatte Folgen. Binnen kürzester Zeit schoss die Aktie von Etsy um 10% in die Höhe und wenig später auch schon wieder herunter. Was bedeutet das für deine Investition? Es gibt durchaus rationale Gründe, die die Nachfrage nach bestimmten Aktien sinken oder steigen lassen. Dazu gehören etwa der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens oder dessen Zukunftsperspektiven. Andererseits wird der Aktienmarkt auch von irrationalen Geschehnissen beeinflusst, wie der Tweet von Musk zeigt. Die sind leider ebenso wenig vorhersehbar wie weltweite Katastrophen. Die Corona-Pandemie hat zum Beispiel der Tourismusbranche massiv geschadet. Wer Aktien entsprechender Unternehmen nicht schnell genug verkaufte, musste enorme Wertverluste hinnehmen. Wie lassen sich solche Risiken umgehen? Die goldene Regel für das Investieren in Aktien lautet: breit streuen. Investiere niemals ausschließlich in eine einzige oder nur sehr wenige Aktien. Wer etwa neben Tourismusaktien auch welche aus der Technologiebranche besaß, konnte seine Verluste höchstwahrscheinlich ausgleichen. Denn tatsächlich haben die Aktien von Apple und Co. von der Corona-Krise profitiert, so dass sie heute deutlich mehr wert sind als davor. Praktischerweise gibt es sehr komfortable Lösungen für das breite Streuen, nämlich Fonds. Sie bündeln verschiedene Aktien und zum Teil auch andere Produkte wie Anleihen. Der Vorteil? Selbst wenn einzelne Aktien schlecht laufen, fällt das durch die breite Streuung kaum ins Gewicht. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Betreuungsaufwand, denn du musst dich nicht selbst um den Erwerb und Verkauf der Aktien kümmern. Das übernehmen sogenannte Fondsmanager, deren Aufgabe es ist, ihren Fonds zu stetem Wachstum zu verhelfen, indem sie schlecht laufende Aktien austauschen. Es gibt zwei Formen von Fonds: ausschüttende und thesaurierende. Bitte was? Ausschüttend bedeutet, dass sie jährlich Gewinn abwerfen, und zwar unabhängig von der Wertsteigerung. Hier spricht man von Dividenden. Die zahlen Unternehmen ihren Aktionären gewissermaßen als Belohnung dafür, dass sie sich am Unternehmen beteiligen. Ein thesaurierender Fonds reinvestiert diese Ausschüttungen so, dass du jedes Jahr automatisch neue Fondsanteile erwirbst.
Der Aktienmarkt wird also immer wieder von unvorhergesehenen Ereignissen beeinflusst. Das damit einhergehende Risiko lässt sich durch breites Streuen minimieren. Fonds bieten Einsteigerinnen und Anfängern dafür gute Möglichkeiten.
Einen Nachteil haben Fonds allerdings: sie kosten Gebühren. Anders ist es bei ETFs.
Blink Nummer 6: Geld mit dem DAX verdienen.
ETF. Das Kürzel hast du bestimmt schon mal gehört. Die Anlageform ist momentan in aller Munde. Die drei Buchstaben stehen für Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelter Indexfonds. Schon wieder so ein komplizierter Begriff. Schauen wir uns an, was sich dahinter verbirgt. Stell dir Obstkörbe vor, die nach bestimmten Themen zusammengestellt sind, etwa regionales Obst oder Zitrusfrüchte. Ein Index ist im Grunde nichts anderes, nur dass er sich nicht auf Früchte, sondern auf Aktien bezieht. Der DAX zum Beispiel bündelt als deutscher Aktienindex die Aktien der 40 größten Unternehmen in Deutschland. Der MSCI World ist das weltweite Pendant dazu. Er deckt rund 1600 Aktien aus 23 Industrieländern ab. Und was ist jetzt der Unterschied zu einem Fonds? Die Kriterien für ETFs sind standardisiert und werden nicht von einer Managerin festgelegt. Rutscht ein Unternehmen aus dem DAX, werden dessen Aktien in einem ETF automatisch durch die des nachrückenden Unternehmens ersetzt. Man spricht deshalb auch von passiven Fonds. Sie werden nicht aktiv gemanagt, sodass geringere Gebühren anfallen als bei aktiven Fonds. Solltest du also lieber ETFs kaufen statt Fonds? Tatsächlich haben große ETFs, die beispielsweise den MSCI World abbilden, in der Börsengeschichte kontinuierlich an Wert gewonnen. Trotz aller Krisen und Börsencrashs waren das in den vergangenen 50 Jahren durchschnittlich knapp 7% jährlich. So einen Wert übertreffen aktiv gemanagte Fonds nur selten. Deswegen sind ETFs eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit in den Aktienmarkt. Voraussetzung ist allerdings, dass du deine Investition langfristig anlegst, und zwar für mindestens 10 Jahre. Über diesen Zeitraum hinweg hat sich zum Beispiel auch der DAX trotz aller Schwankungen immer positiv entwickelt. Eine Garantie für die Zukunft ist das zwar nicht, ein starkes Indiz hingegen schon. Aber spricht dann überhaupt noch etwas für aktive Fonds? Ja, vor allem in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz. Zwar gibt es auch ETFs mit entsprechenden Kriterien, die sind aber meist ziemlich unscharf und beruhen oft auf Eigenangaben der jeweiligen Unternehmen. Hier lohnt sich die Recherche nach grünen Fonds, bei denen Manager nicht nur auf Profit, sondern auch auf die Umweltbilanz der Unternehmen achten.
Einfach gesagt, ETFs werden nach automatischen Kriterien zusammengefasst. Je mehr Aktien sie umfassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Wertsteigerung. Wer klimafreundlich investieren will, sollte aber lieber aktive Fonds in Betracht ziehen.
Vielleicht hast du inzwischen Lust bekommen, selbst zu investieren, glaubst aber nicht genug Geld zu haben? Falsch gedacht.
Blink Nummer 7. Wie du mit geringen Einsätzen hohe Gewinne erzielst.
Einer indischen Legende nach lud ein König einst den Erfinder des Schachbretts zu sich ein, um ihm einen Wunsch für die tolle Erfindung zu erfüllen. Der Mann bat daraufhin um ein Reiskorn für das erste Feld des Schachbretts, für das zweite 2, für das dritte 4 und so weiter. Immer die doppelte Anzahl des vorherigen Feldes. Amüsiert gewährte der König dem Mann seinen Wunsch und ahnte nicht, wie großzügig er sich damit zeigte. Wenn wir das Ganze nämlich einmal durchrechnen, dann war allein das letzte Feld 9 Trillionen Reiskörner wert. Kaum vorstellbar, oder? Dieses exponentielle Wachstum kannst du auch fürs Investieren nutzen. Dann wird es Zinseszins genannt. Nehmen wir an, du investierst monatlich einen kleinen Betrag in einen Fonds, der jährlich ungefähr 5,5% Rendite abwirft. Darunter versteht man den Gesamtertrag, den das angelegte Kapital über einen bestimmten Zeitraum erzielt, also Dividenden und Zinsen für Anleihen. Weil der Fonds langfristig an Wert gewinnt, entsprechen 5,5% von Jahr zu Jahr einem höheren Geldbetrag. Wird die wachsende Rendite dann direkt reinvestiert, kommt Folgendes dabei heraus. Wer im Alter von 21 Jahren anfängt, monatlich 50 Euro zu investieren, der hätte bis zum Rentenalter insgesamt 27.600 Euro eingezahlt. Durch den Zinseszins kämen aber noch einmal knapp 90.000 Euro obendrauf. Das ergibt insgesamt eine Summe von immerhin 120.072 Euro. Nicht schlecht, oder? Bereits kleine Investitionen lohnen sich also. Und wenn du eine größere Geldsumme zur Verfügung hast? In dem Fall könnte eine Immobilie eine profitable Option darstellen. Der Vorteil dieser Form von Geldanlagen ist, dass sie meist im Wert steigen und durch Mieteinnahmen außerdem eine regelmäßige Rendite abwerfen. Das bedeutet, du kannst eine Wohnung selbst dann erwerben, wenn du erst einen Teil des Geldes hast. Du benötigst lediglich ein Eigenkapital von 15-20% des Kaufpreises. Und für den Rest nimmst du einen Kredit auf, den du mit den Mieteinnahmen begleichst. So kannst du die Wohnung ohne Verluste abbezahlen und erhältst danach ein passives Einkommen.
Was lernen wir daraus? Man muss nicht reich sein, um zu investieren. Durch den Zinseszins lohnen sich bereits kleine, regelmäßige Beträge. Und wer über mehr verfügt, für den sind Immobilien interessant. Sie sind risikoarm und bringen regelmäßige Mieteinnahmen ein.
Ob der König jemals die Unmengen Reis an den Schacherfinder gezahlt hat, ist übrigens nicht überliefert. Auf einen Schlag sicher nicht. Aber vielleicht hat der Erfinder ja eine lebenslange Reisrente erhalten.
Das waren unsere Tipps für einen ordentlichen Geldhaushalt zu dem Buch Money Kondo von Hawa Mesimi. Wie du gemerkt hast, kursieren eine Menge falscher Vorstellungen rund ums Geld. Deine finanziellen Angelegenheiten müssen aber keineswegs rätselhaft und unübersichtlich sein. Mit Hilfe einfacher Methoden wie einem Haushaltsbuch kannst du dir eine Übersicht über deine Ein- und Ausgaben verschaffen. Das hilft dir zu erkennen, wo sich etwas sparen lässt. Mit dem zusätzlichen Geld solltest du dich zunächst gegen Risiken absichern. Danach kannst du anfangen zu investieren. Wenn du langfristig planst, sind Anleihen, Aktien oder Immobilien auf jeden Fall die bessere Wahl, als das Geld einfach auf dem Konto anzuhäufen, wo es wegen niedriger Zinsen und der Inflation an Wert verliert. Wie auch immer du vorgehst, betrachte dein Vermögen als etwas, mit dem du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Wer nämlich wie Dagobert Duck in sein Geld verliebt ist und sich in einen geizigen Onkel verwandelt, der wird am Ende auch nicht glücklich. Wer seine Finanzen im Griff hat und dadurch sein Leben freier gestalten kann, hingegen schon. Das war's von uns. Hoffentlich hast du Lust bekommen, deine Finanzen aufzuräumen und dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Schön, dass du zugehört hast. Tschüss und bis bald.